Hallo, der Manu hier und keine Sorge, gleich geht's los mit der Folge von Micha und Nina zu Scarlet Hollow, der zweiten Episode. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass wir bald unsere 3000. Folge feiern. Das ist Folge 2935. Es sind also nur noch wenige Folgen bis zu unserer 3000. Folge. Road to 3K nennen wir das und deswegen haben wir ein super großes Gewinnspiel für euch. Jede Woche gibt es Preise, Gewinne für euch. Wir haben ganz viele Partneragenturen und so weiter angeschrieben, ob sie uns nicht etwas zur Verfügung stellen wollen, was wir dann unter euch verlosen können. Diese Woche gibt es eine Gaming-Maus und ein Gaming-Keyboard von Nacon, also so mit leuchtenden Tasten und so weiter, speziell natürlich auch für den PC optimiert, für Multiplayer-Sessions und so weiter. Alle Infos findet ihr auf insertmoin.de, da ist ganz oben ein Beitrag Road to 3K, da klickt ihr drauf und dann könnt ihr alles lesen und Bilder sehen zu den Sachen und zu den Gewinnen. Und außerdem legt Nacon noch jeweils eine PC-Retail-Version des Spiels Werewolf The Apocalypse Earthblood drauf. Das gibt's dazu, also einmal ein Gaming-Keyboard und einmal eine Gaming-Maus unter allen AbonnentInnen, die uns auf Patreon oder Steady supporten. Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Unterstützen könnt ihr uns auf steadyhq.com/insertmoin oder auf patreon.com/insertmoin. Einfach ein Abo klicken für 5 Euro im Monat, bekommt ihr dann alle Folgen in eurem Podcatcher viermal die Woche frisch reingespült. Und ihr kennt uns, wir sind sehr vielfältig, wir sind der abwechslungsreichste Spiele-Podcast der Welt immer noch. Das wird sich auch bis zur 3000. Folge nicht mehr ändern. Vielen lieben Dank für euren Support und wir drücken natürlich alle Däumchen, die wir haben, dass ihr einen dieser Preise abstauben könnt. Jede Woche am Sonntag wird verlost bis zur 3000. Folge. Viel Glück und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Micha und heute bin ich mit meiner wunderbaren Kollegin hier, der Nina. Guten Morgen.
Guten Morgen. Es war so eine gute Entscheidung, dass du anmoderierst, Micha. Du bist so viel frischer und fröhlicher als ich drauf.
Und dabei hat der Kaffee noch nicht gar nicht angefangen. Ich habe den hier frisch vor mir stehen. Ja, ich habe so eine ganz rauchige Sorte irgendwie bestellt. Die wusste ich nicht, dass sie so rauchig ist, aber die passt ganz wunderbar zu dieser Jahreszeit. Denn es wird Herbst, es wird gruselig, es wird Halloween. Es wird Halloween, oh Gott. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wir haben jetzt ja die Halloween-Zeit und ihr genießt bei Insert Morgen gerade einen ganzen Reigen an Halloween-lastiger Folgen, wo es ein bisschen gruselig zugeht. Und natürlich haben Nina und ich uns erinnert und gedacht, wir haben ja die erste Episode von Scarlet Hollow besprochen vor einiger Zeit, als sie damals rauskam. Erinnert euch, das war eine Folge, die wir vor, ich weiß nicht, wie vielen Monaten gemacht haben. Einem Jahr oder 10 Monaten war das, glaube ich.
Lange ist es her? Die erste Folge ist am 25.09.2020 erschienen.
Oh, das ist also tatsächlich über ein Jahr. Also die 13 Monate, hoffentlich könnt ihr euch noch erinnern. Und jetzt ist jüngst schon vor ein paar Wochen der zweite Teil erschienen von Scarlet Hollow. Und Nina und ich, wir dachten, ja, das müssen wir besprechen.
Ja, man muss dazu sagen, Episode 2 ist tatsächlich schon im Juni erschienen, aber im Juni bespricht ja niemand Horrorspiele. Das machen nur die AnfängerInnen. Wir dachten uns, wir warten auf den richtigen Zeitpunkt und der richtige Zeitpunkt ist jetzt, an diesem sehr sonnigen und warmen Tag. Verdammte Scheiße.
Ja, stimmt. Es ist überhaupt nicht herbstlich und überhaupt nicht Halloween draußen, aber wir ignorieren das einfach mal. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es bei euch jetzt gerade, wenn ihr diese Folge hört, draußen stürmt und es ist richtig gruselig und die geschnitzten, wie heißt das? Kürbisse sind auf der Fensterbank.
Ja, die Kerzen flackern. Macht es euch einfach schön gemütlich zu Hause, passend zu dieser Episode.
Weil Nina, das Spiel, das ist so richtig Halloween. Das ist durch und durch ein Halloween-Game. Das wollte ich besprechen. Scarlet Hollow, wollen wir die Leute mal ganz kurz abholen? Für die, die sich jetzt am Kopf kratzen und sagen, hä, was ist das?
Genau, sehr, sehr gerne. Also man muss dazu sagen, wir haben ja schon über die erste Episode gesprochen. Das heißt, wir werden jetzt im Folgenden so ziemlich quer einsteigen. Direkt auch eine Spoilerwarnung mit dabei. Wir werden wahrscheinlich eher im Detail über die Inhalte sprechen. Wenn ihr also jetzt denkt, ich habe keine Ahnung von nichts und oh mein Gott, ich will mir das nicht wegspoilern lassen, hört vielleicht erstmal unsere erste Podcast-Folge zum ersten Teil des Spiels. Wir steigen jetzt quer ein. Aber für diejenigen, die echt also trotzdem weiterhören wollen, noch keine Ahnung haben, hey, was war denn das? Scarlet Hollow ist eine in Episoden erscheinende Visual Novel mit Adventure-Elementen. Und entwickelt wird die maßgeblich von Abby Howard. Das ist eine Illustratorin und Comiczeichnerin eigentlich, die auch sehr spezialisiert ist auf diese Horrorelemente. Sie hat passenderweise auch eine Comicserie namens The Last Halloween gezeichnet. Ich glaube, die ist mittlerweile abgeschlossen. Mhm. Ist also wirklich spezialisiert auf Gruseldarstellungen und Gruselgeschichten. Und dementsprechend dachte sie sich mit ihrem Ehemann, komm, wir machen jetzt mal so ein Horrorspiel. Das ist jetzt also Scarlet Hollow. Und das Besondere an dem Spiel ist, es ist noch nicht vollständig. Wir sind jetzt bei der zweiten Episode angekommen. Es wird insgesamt 7 geben. Die erste Episode könnt ihr gratis spielen auf Steam und itch.io. Und für alle weiteren, also für das Gesamtpaket, müsstet ihr 16,79 € bezahlen.
Genau. Gesamtpaket bedeutet, dass ihr auch die zukünftigen Episoden dann halt auch bekommt. Ne? Das ist das Versprechen. Also ihr könnt das dann einmal kaufen und kriegt dann halt auch Episode. Ich weiß gar nicht, wie viele sind denn geplant? Ist das klar?
7 Episoden zu je ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Spielzeit. Also schon nicht wenig.
Oh, da sind 16 €, ja, it's a steal, würde ich mal sagen. Also das ist ja echt gar nichts. Wirklich gut. Also, und das Ding ist, der Zeitaufwand pro Episode, das ist vielleicht hier noch erwähnenswert, bevor ich entscheidet, euch die Spoiler reinzuziehen. Die Episoden gehen so zwischen 1 Stunde, 1,5 Stunden. Also das ist so, die so sehr, sehr bite-sized, kann man wunderbar in einem Abend spielen oder bei einer längeren Zugfahrt, falls ihr länger unterwegs seid. Das heißt also, wenn das irgendwie interessant für euch klingt und ihr habt Angst, das ist ein großes Zeitinvestment, momentan halt nicht. Also, wenn ihr beide Episoden spielt, seid ihr so 3-4 Stunden maximal dabei.
Es sei denn, ihr wollt ein bisschen explorieren. Und da können wir jetzt schon mal so ein bisschen vielleicht einsteigen in die Besonderheiten des Spiels. Denn es hat einen aus meiner Sicht ziemlich hohen Wiederspielwert. Man kann halt seinem Charakter, das ist die Besonderheit, verschiedene Eigenschaften verleihen. Und je nachdem, welche Eigenschaften man hat die Auswahl aus 2 von 7 Stück, entwickelt sich die Geschichte so ein bisschen anders. Also der Kern der Geschichte bleibt, der ist ziemlich linear. Man hat aber abhängig davon unterschiedliche Möglichkeiten. Und das regt dazu an, so ein bisschen zu experimentieren. Zumindest ich habe jetzt die Gelegenheit genutzt und mal einfach ausprobiert, welche Charaktereigenschaften haben welchen Einfluss, und war sehr positiv überrascht. Aber da werden wir dann gleich noch mal näher drauf eingehen.
Ganz genau. Also es gibt ja so Visual Novels, die sind so am Stück spielbar. Eins, das ich sehr mochte, das hieß Raging Loop zum Beispiel. Das ist so eine Variation von Wer ist der Werwolf? Und das ist zum Beispiel so ein klassisches Buch. So, aber Scarlet Hollow, der Unterschied ist, es ist zwar eine kürzere Spielzeit, aber ihr könnt es immer wieder von neuem probieren. Und ich würde sogar wagen zu behaupten, dass der Variantenreichtum ein bisschen höher ist als sogar bei Life is Strange oder Konsorten. Wo dann immer so Kleinigkeiten sich ändern oder irgendwelche kleinen Dinge sich so verändern. Aber hier bei Scarlet Hollow sind die Änderungen tatsächlich tiefgreifend. Also es können wirklich tatsächlich Nebencharaktere sterben, die euch oder halt auch überleben. Zum Beispiel, und jetzt ist wirklich die allerletzte Spoilerwarnung. Ich sag's jetzt. Der Hund kann zum Beispiel sterben in der ersten Episode.
Der Hund. Der Hund ist der beste Charakter und der kann sterben. Ja, das habe ich jetzt erst rausgefunden.
Ja, also es gibt, vielleicht erinnert ihr euch, in der ersten Episode gibt es so eine Begegnung mit im Wald, eine unheimliche, und da gibt es dann so einen alten Farmer, würde ich sagen, den Duke. Und man kann sich entscheiden, ihm hinterher zu laufen oder halt dem Hund. Und wenn man halt ihm hinterherläuft, dann überlebt er tatsächlich und der Hund stirbt. Und das habe ich bei erstmal auch nicht so. Ich bin natürlich dem Hund hinterher, weil das ist mein Hund, ne? Aber dann habe ich mich diesmal bewusst anders entschieden, bin diesen grantigen alten Mann hinterher. Und tatsächlich, das verändert alles. Also du veränderst diesen Verlauf wirklich massiv. Und das Versprechen, dass sonst immer so Spiele wie The Walking Dead oder so gegeben haben, die das dann immer so gefaked haben. Also, oh, du hast diese Entscheidung. Du kannst du den Charakter retten oder kannst du nicht? Und am Ende passiert eigentlich doch dasselbe. Es ist bloß eine andere Zwischenhandlung, die zwischen dem Endergebnis steht. Das hier, Scarlet Hollow nimmt das wirklich ernst, und ja, da kann wirklich viel, viel, sehr große Konsequenzen kann es geben.
Ja, und da du es erwähnt, sei auch direkt an der Stelle noch hinzugefügt, hier spielen halt diese Charaktereigenschaften eine große Rolle, denn wenn man über die richtige Eigenschaft verfügt, kann man am Ende der ersten Episode beide Figuren retten, dann stirbt niemand. Okay. Auch das wusste ich nicht, während ich gespielt habe. Ich habe das recherchiert und dachte, what? Das ist sehr, sehr spannend. Aber wir steigen jetzt schon so mittendrin ein. Ich würde vielleicht erstmal noch einen Blick zurückwerfen und nochmal kurz aufdröseln, worum geht es eigentlich? Wer sind die zentralen Charaktere? Weil den Rückblick gibt es dankenswerterweise auch am Anfang von Episode 2. Der ist optional. Aber ich dachte mir, ja, okay, bitte nochmal im Schnelldurchlauf, weil die erste Episode ja lange im Voraus erschienen ist. Hier also nochmal alles Grundsätzliche, was ihr über das Spiel wissen müsst. Wir schlüpfen in die Rolle einer nicht näher benannten Figur, die wir selbst so ein bisschen spezifizieren können im Hinblick auf Geschlecht. Und die reist in die Heimat Scarlet Hollow, wo sie schon lange, lange nicht mehr lebt, um dem Begräbnis der just verstorbenen Tante beizuwohnen. Kaum kommt man da an, stellt man fest, okay, das ist ein etwas dubioses Kaff. Man wird empfangen von seiner sehr launischen, grantigen Cousine Tabitha, die offensichtlich keinen Bock darauf hat, dass man da ist. Und fragt sich auch, warum hast du mich denn überhaupt eingeladen? Seltsam. Aber das ist noch nicht das größte Problem. Auch nicht das halb verlassene und verfallene Anwesen, in dem wir unterkommen müssen, mit der schlimmsten Toilette aller Zeiten. Nein, relativ schnell zeigt sich, dass seltsame Dinge in Scarlet Hollow vor sich gehen. Nicht nur, dass die Stadt halt schon halb verlassen runtergekommen. Wir stellen relativ schnell fest, als wir auf Kryptiden und Geisterjagd mit einer netten jungen Frau gehen, es gibt komische Kreaturen in der Stadt, die offensichtlich Unheil ankündigen, nämlich die sogenannten Ditchlings. Die kann man sich ungefähr vorstellen wie eine Kreuzung aus Mensch und Wurm vielleicht. Das sind so Viecher mit echt langen Körpern, aber auch Gliedmaßen, verzerrten Gesichtern. Und man hat halt am Ende des ersten Spiels eine dramatische Begegnung mit denen, wo auch jemand sterben kann. Und am nächsten Tag, wo dann Episode 2 beginnt dann halt die Recherche so richtig. Wir wissen zu dem Zeitpunkt schon, ja, die kündigen Unheil an. Das hat uns eine ältere Dame aus dem Dorf gesagt. Wir haben aber keine Ahnung, wo die herkommen, was die genau ankündigen und was zum Teufel da alles passiert. Also machen wir uns jetzt in Episode 2 an die Detektivarbeit.
Genau. Und das Interessante ist, dass diese ganzen Charaktere, das ist so eine dieser großen Stärken irgendwo, alle sehr sehr, sehr, es ist eine gute Mischung aus Humor und Ernst. Sie mischen dort dramaturgisch, das fanden wir bei der ersten Episode damals halt wirklich cool. Es sind sehr herzerwärmende Charaktere, die sind alle sehr freundlich, sind auch sehr authentisch. Also die Stella, die YouTuberin, die wir begleiten, die ist so, die spricht halt auch Sachen an, über die wir in unserem Dunstkreis auch reden würden. Irgendwo, ja, wie geht's meinem Kanal? Und das fand ich ein bisschen cringe, wie ich hier mit der Kamera rumgelaufen bin und so. Man geht auch abends raus, um eine Moderation zu filmen und so. Und sie nimmt sich selber auch nicht so ganz ernst. Es gibt einen Freund im Café, der sagt so, du bist total berühmt und du hast voll viele Views und so, und sie nimmt sich ganz zu ernst. Das ist eine unheimlich sympathische Frau. Und sie hat, das ist der Hund, über den wir gerade gesprochen haben, das ist der Mops, den wir
Gretchen
dabei haben.
Gretchen heißt der.
Gretchen, es ist der geilsten gezeichnete Charakter überhaupt. Weil,
ja.
Das ist total schön vom Stil. Also auf der einen Seite kann der Stil, der Grafikstil, das ist alles so handgezeichnet, und es sieht auf der einen Seite, kann das sehr gruselig aussehen. Also wenn man zum Beispiel in Gebäude reingeht oder wenn man so Gebäude von innen sieht, zum Beispiel dieses Anwesen, dass sich deine Cousine am Anfang entführt, ist total runtergekommen. Und da sind so viele Details in den Bildern, so viele Schatten aber auch. Also es ist irgendwie sehr, sehr creepy. Es sieht manchmal aus wie so ein kleiner, so ein leicht, wie so ein Holzschnitt, so ein bisschen so. Es hat so Schraffuren an vielen Ecken. Es ist ein super schöner, detaillierter Zeichenstil. Und trotzdem hast du aber auch manchmal so lustige Grimassen irgendwie drin. Und da ist vor allen Dingen Gretchen total für verantwortlich. Es gibt halt Szenen, vor allen Dingen in der zweiten Episode, wo Gretchen irgendwie durch den Hintergrund läuft und einfach völlig bescheuert guckt. Und ich liebe das. Es ist so ein cooler Charakter. Und das Tolle ist, es war ja ein Kickstarter. Und die haben auf Kickstarter haben die einen so ein, wie nennt man das, so ein Perk freigeschaltet. Also die haben so viel Geld eingenommen, dass sie einen Perk freischalten konnten. Und da ist eine neue Fähigkeit mit der zweiten Episode reingekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Du kannst es auch auswählen,
ja,
mit Tieren sprechen zu können.
Oh, das ist so gut.
Das ist das Allerbeste. Das ist das Allerbeste, oder?
Das ist wunderschön. Ich habe mich total gefreut. Also war erst überrascht, weil ich habe die Ankündigung nicht mitbekommen, dass das passieren würde. Sondern in der ersten Episode, zu dem Zeitpunkt, als wir sie gespielt haben, gab es diese Auswahlmöglichkeit noch nicht. Jetzt habe ich halt Episode 2 gestartet und sah auf einmal Talking with Animals. Was? Habe das natürlich direkt ausprobiert. Und es ist fantastisch. Es bringt einem erstmal nicht so viel, weil es hat also keine konkreten es führt keine konkreten Veränderungen herbei, zumindest jetzt nicht spürbar, wird es aber wahrscheinlich noch irgendwann, weil halt angekündigt wurde, dass alle Eigenschaften irgendwie relevant sein werden im Laufe des Spiels. Und es ist aber einfach ein netter, so ein netter Bonus für diejenigen, die einfach Tiere mögen und die so ein bisschen mehr auf die Humorebene gehen wollen, weil man kann sich halt mit Gretchen unterhalten.
Ja.
Gretchen ist ein fantastischer Charakter, die ist viel dramatischer und eloquenter, als man erwarten würde, weil in Wirklichkeit ist sie so ein Stella, ich rette dich, holde Maid, ich werde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Total großartig. Und auch die anderen Tiercharaktere sind toll geschrieben. Eins meiner Highlights ist Dustin, das Opossum. Ich weiß nicht, ob du dem begegnet bist. Den findest du halt in so einer Schublade.
Ja.
Der will erst gar nicht mit dir reden, aber dann kannst du den so einwickeln in deine Kleidung und dann sagt er, Human was kind to Dustin. Dustin will remember. Und dann deutet sich halt auch schon an, das könnte später eine Rolle spielen. Aber das ist toll. Man kann auch mit Tabithas beschissener Katze reden, die einfach so absolut unausstehlich ist.
Ja,
total
diese
versnobtes Kackviech.
Dieses mit dem französischen Akzent, ne?
Die hat ja, auch so einen, Frufru heißt sie, Frufru. Genau. Und will nur Französisch mit einem sprechen. Und wenn man dann sagt, ah, kann ich nicht, dann sagt man, ja, du unkultiviertes Schwein. Also, wie man sich das erwartet. Ganz, ganz großartig. Und ja, diese neue Eigenschaft, die fügt auf jeden Fall einiges hinzu an Wiederspielwert, definitiv. Ich finde aber auch die anderen Eigenschaften, die man so auswählen kann, hochspannend, weil die halt unterschiedliche Effekte haben. Ne? Also haben ja in der ersten Episode unsere Eigenschaften ausgewählt. Bist du eigentlich dabei geblieben?
Ich hatte ja am Anfang Hot genommen, ne? Und Hot ist die Eigenschaft, da bist du einfach wahnsinnig attraktiv und die fahren voll auf dich ab. Und das resoniert natürlich wahnsinnig.
Kennst du aus dem Alltag, wolltest du einfach auch in dem Spiel.
Ja, natürlich, ja. Also das ist ja quasi, das passiert mir jeden Tag. Wenn ich zur Post gehe, ich kann mich kaum retten, dann kriege ich das. Nein, also es ist aber tatsächlich, das wollte ich halt ausprobieren, weil das auch wirklich potenziell lustig ist. Und es ist auch wirklich lustig, Hot zu spielen. Und als ich diese Tierfähigkeit gesehen habe, bin ich erstmal dabei geblieben. Muss ehrlich gesagt sagen, ich habe auch bisher nur zeitlich geschafft, einen Durchgang zu machen. Ich weiß es nicht, wie viele Alternativen es gibt. Ich habe den ersten aber nochmal gespielt, weil der so lange her war. Bin aber tatsächlich bei Hot geblieben, wenn ich mich erinnere. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe, da gibt es das mit dem Auge, dass man so insightful oder sowas. Keen Eye. Das habe ich ausprobiert. Und das ist eine interessante Eigenschaft. Man kriegt ein bisschen so einen Hauch von Sherlock Holmes.
Ja, das stimmt, genau. Ja, mein Charakter ist halt heiß, aber hat auch das Keen Eye. Ah. Und das ist eine interessante Kombination, weil Hot sorgt halt einfach im Wesentlichen dafür, dass Beziehungen schneller entstehen. Also Charaktere finden dich heiß, finden dich zugänglich, du kannst leichter mit denen ins Gespräch kommen. Und das ist die richtige Eigenschaft, die man wählen sollte, wenn man eher das Ganze so ein bisschen als Romantic Visual Novel spielen möchte, ne? Mit Horror-Einschlag, aber wenn man sehr viel Wert darauf legt, eine Beziehung zu initiieren, dann ist das auf jeden Fall die beste Eigenschaft. Keen Eye ist halt super praktisch, wenn man einfach aufmerksam sein möchte. Und es gibt halt noch andere Eigenschaften, die aber alle auch nützlich sind. Nämlich noch das Powerful Build, da bist du halt einfach super stark. Mhm. Die Eigenschaft Mystical, die ich so ein bisschen komisch finde, weil du einfach die ganze Zeit schwurbelst. Also du bist halt die ganze Zeit so eine Schwurbelkacke. Ah, ich spüre die Schwingungen. Wird aber wohl auch später nochmal nützlich, habe ich mir sagen lassen. Ja. Es gibt Street Smart, da kannst du besonders gut lügen, aber auch Schlösser knacken. Sehr, sehr nützlich. Booksmart sorgt dafür, dass du halt total belesen bist und immer mal wieder so Wissenslücken anderer schließen kannst. Auch das ganz gut. Und dann schließlich ist da halt noch Hot und dann bist du halt einfach heiß. Also eine total illustre Mischung, die zum Experimentieren einlädt, auch weil bestimmte Kombinationen von Fähigkeiten wiederum nützlich sind. Mhm. Weil zum Beispiel, da sind wir jetzt wieder beim Spoiler, wenn du das Powerful Build und Street Smart wählst, kannst du halt in die verschlossenen Bereiche des Anwesens vordringen, in die du ausdrücklich nicht vordringen sollst, weil Tabitha sagt, dass die einsturzgefährdet sind. Wenn du aber diese spezielle Kombi hast, kannst du das machen. Und sowas ergibt sich immer mal wieder im Spiel, dass halt diese Linearität aufgebrochen wird, weil normalerweise klickst du dich halt durch Texte, wählst Dialogoptionen aus, wie das in einer Visual Novel typisch ist. Aber dann bekommst du plötzlich neue Möglichkeiten, bedingt durch die Fähigkeit. Und es wird auch entsprechend so einer Klammer markiert. Dann erscheint dann halt zum Beispiel in Klammern Keen Eye. Und ich sehe etwas, was ich sonst nicht bemerkt hätte. Und das gibt dem viel mehr Tiefe, als sonst da wäre. Ich war total überrascht, habe das jetzt erst in seinem vollen Umfang festgestellt, weil mir das bei der Episode 1 gar nicht so sehr aufgefallen ist.
Ja, ich war auch extrem überrascht irgendwie. Also ich habe dann halt noch mal so parallel auch geguckt, was andere dann gemacht haben. Ich habe dann halt gelinst, was dann so Let's Player gespielt haben, die das dann irgendwo, und die haben völlig andere Optionen genommen, ne? Also nicht das mit den Tieren, sondern irgendwie andere Dinge. Da habe ich Dinge gesehen, wo ich dachte, das hatte ich gar nicht in meinem Durchlauf. Also theoretisch kann man das ganze Ding bestimmt 3-mal, 4-mal spielen und sieht trotzdem immer wieder neue Details. Das finde ich cool, dass die Kernhandlung halt trotzdem funktioniert, du aber trotzdem viel mehr über diesen Ort vor allen Dingen herausfindest. Das finde ich nämlich spannend an Scarlet Hollow. Das ganze Ding hatte einfach eine große Lore. Also du merkst halt wirklich so, dass sich von Anfang an eine große Geschichte aufbaut. Ein großer Teil hier in diesem zweiten Episode spielt zum Beispiel auch in einer Bibliothek. Und dann fängst du an, so in alten Büchern nachzulesen, was in diesem Ort vorher geschehen ist, und erfährst mehr über die Mine. Also unsere Cousine, die betreibt eine Mine, was schon ein bisschen mysteriös ist. Man geht dann auch hoch zu den Leuten, und je nachdem, welche Generation du fragst, wenn du alte Leute fragst, dann haben die ganz andere Geschichten zu erzählen als junge Leute, und man kriegt so Legenden mit von zum Beispiel nicht nur diesen Dutchlings, sondern auch von Tommy Knockers, wo ich sofort an Stephen King denken musste. Der hat auch einen Roman geschrieben, da ging es zwar um Aliens, aber irgendwie hat mich das dran erinnert. Und es ist so, du hast halt wirklich so eine riesen Lore, die du dann halt, wo du potenziell mehr aus dieser einen Richtung oder aus der anderen Richtung erfahren irgendwo kannst. Und du merkst halt wirklich auch, dass jede Fähigkeit, dass dieser Ort so vielfältig ist und dass diese Geschichte auch so vielfältig angegangen werden kann, dass diese Fähigkeiten auch Sinn machen. Und ich habe zum ersten, also das habe ich nicht oft bei einer Vision Novel, dass ich das Gefühl habe, dass meine Entscheidungen tatsächlich auch irgendeine Konsequenz haben. Viele Vision Novels fühlen sich an wie ein interaktives Buch mit so einer vorgegaukelten Entscheidungsfreiheit. Aber hier habe ich wirklich, und das ist mir auch genauso wie dir, in der zweiten Episode so aufgefallen, so, ey, du kannst ja richtig viel über die Figuren auch rausfinden, auch so über unwichtige Nebenfiguren. So, du begegnest Jugendlichen. Und je nachdem, was für eine Fähigkeit du hast, kannst du einfach auch mehr über die erfahren. Und ich finde das mit den Tieren deshalb auch ein sehr gutes Beispiel für Außenstehende, weil normalerweise redest du ja nicht mit Tieren, und wenn dann die Katze auf den Tisch springt und sich den Arsch leckt, dann sieht das so aus, als würde die nichts machen. Aber wenn du mit ihr reden kannst und sie hat irgendwas zu sagen, zum Beispiel die Katze in der Bibliothek, ihren Namen habe ich jetzt vergessen.
Pixel.
Ich nenne sie liebevoll Professor Arschilecki. Sie hat richtig gute Sachen zu sagen. Die hat richtig gute Sachen zu sagen. Also Professor Arschilecki hat wirklich auch Sachen studiert über den Ort und sagt, gib dir Informationen. Und für alle anderen sieht das so aus, als ob die Katze sich einfach wie eine Katze verhalten, aber sie redet ja tatsächlich mit dir. Und das ist super. Also allein das finde ich toll. Und ich glaube, diese Schwurbelfähigkeit, wenn du so ein bisschen esoterisch unterwegs bist, ich denke, das macht auch Sinn, weil es gibt so Hinweise darauf, dass da wohl auch Schwingungen sind in diesem ganzen Ort. Und da gibt es ja auch die etwas ältere Dame, die mit dem weißen Haar, die dir schon in der ersten Episode begegnet, die auch so einen leicht esoterischen Eindruck macht. Und ich glaube auch, dass es in den späteren Episoden extrem wichtig wird.
Das kann sehr gut sein. Aber da du schon sagst, so ist man esoterisch unterwegs oder nicht, was mir auch sehr gut gefällt, man kann schon sehr deutlich bestimmen, wie der eigene Charakter eigentlich auftritt. Man kann entweder sagen, klar, Aliens, glaube ich an alles, Geister, ich habe selbst schon mal welche gesehen, oh mein Gott, hier spukt es auf jeden Fall. Oder man kann halt so hyperrational angehen, also eher die Scully sein und sagen, das war ein Erdbeben. Und das lässt sich alles erklären, gar kein Problem, wir kriegen das hin, wir gehen dem auf den Grund. Und das ist nicht das Einzige, sondern du hast in den Dialogen immer eine wirklich reiche Auswahl von Optionen, die manchmal sogar ein bisschen überwältigend ist, wie ich finde. Aber erstmal ist das was Positives, weil du dir genau überlegen kannst, nicht nur bin ich freundlich oder bin ich unfreundlich, dieses Zweiteilen, was man bei Mass Effect zum Beispiel ja standardmäßig hatte, sondern du hast immer noch Abstufungen und kannst zum Beispiel auch mal nachfragen, wenn jemand etwas sagt, was dich besonders interessiert, kannst du da eine Frage stellen. Und je nachdem, welche Option du auswählst, knüpfst du auch etwas andere Beziehungen zu den Figuren. Und dieses System, das ist halt auch unerwartet komplex und sorgt dafür, dass man sich seinen Charakter nach individuellen Vorlieben gestalten kann.
Und die Antworten sind teilweise echt lustig. Die sind teilweise echt lustig. Ich finde auch, also dadurch, dass man sich nicht nur entscheiden kann, welche Person man ist, ich finde auch so, wenn man sich dazu entscheidet, eine sehr positive, impulsive Person zu sein und so, sind die Antwortmöglichkeiten total geil. Also es gibt zum Beispiel dann so eine Szene, wo die Mine, in der du dich gerade befindest, einstürzt und die Leute kommen gerade so mit ihrem Leben davon. Das ist wirklich eine knappe Situation. Dann fährst du mit deiner Cousine zurück im Auto und dann kannst du natürlich dich entscheiden, ob du jetzt einfach die ganze Zeit einfach nur den Mund hältst und gar nichts sagst, ne, und die Situation so ausweiten lässt, oder du versuchst sie mit Humor irgendwie aufzudröseln. So. Das finde ich auch cool. Also das ist der nächste Punkt, den ich geil an diesem Spiel finde. Charakterentwicklung ist richtig gut. Die Cousine zum Beispiel, die ist am Anfang mega unfreundlich. Und klar, man spürt irgendwie so ein bisschen, okay, so ein Charakter wärmt wahrscheinlich im Laufe der Zeit auf, aber die Art und Weise, wie sie es darstellen und die Art und Weise, wie das passiert, finde ich cool. Weil die so nach und nach merkst du eben, dass sie auch grimmig und grantig ist, weil ihr anscheinend irgendwie was passiert sein muss. Da gibt es so leichte Andeutungen, dass sie mehr weiß, als erstmal sie angibt, und dass sie viele Sachen anscheinend auch irgendwie leid tun. Und sie öffnet sich aber auch dir gegenüber, deinem Charakter. Und sitzt da im Auto und kannst dann halt auch einfach ganz laut sagen, so, are we bonding now? Weichen wir jetzt gerade auf? Oder machst eher die sentimentale Linie so? Und gehst vorsichtig dran und erfährst mehr über die Vergangenheit, über die gemeinsame Vergangenheit, über die eigene Familie, über die Familie der Scarlets. Und das finde ich, die Charaktere einfach so geil geschrieben. Das ist so, die sind nicht so gekünstelt. Also, und das wundert mich, weil das ist ja eigentlich ein Trope, dass der grimmige Charakter am Ende aufwärmt, ne? Dass die erst ablehnend ist und sagt, du machst dir nichts, und komme mir bloß nicht in die Quere und ich habe viel zu tun und sich jede Ausrede irgendwie einverlässt, um nicht, um keine Zeit mit dir zu verbringen. Trotzdem finden sie in dieser Vision Novel einen Weg, das so zu schreiben, dass es überzeugend wirkt. Also das ist, dass du, ich habe zu keiner Sekunde gedacht, obwohl es ein Trope ist, zu keiner Sekunde gedacht, das ist unglaubwürdig oder so. Und so geht es mit allen anderen halt.
Das liegt daran, dass es nicht geskriptet ist. Tabitha ist ein tolles Beispiel dafür. Je nachdem, wie man sich ihr gegenüber verhält, entwickelt sie sich in eine ganz andere Richtung. Wenn man die ganze Zeit total unempathisch ist, fast übergriffig, ne, so die ganze Zeit nur salopp unterwegs, dann wird sie nicht wärmer, sondern blockt tatsächlich ab. Und wenn du aber empathischer vorgehst, dich auch ein bisschen zurückhältst, Rücksicht auf ihre Bedürfnisse nimmst, dann wird sie ein bisschen offener, aber nur dann. Und das heißt also, je nachdem, wie du dich verhältst, geht auch das eine ganz andere Richtung. Ich glaube, daher kommt das Gefühl, dass das natürlicher wirkt als in anderen Geschichten und nicht so stereotyp, weil man halt wirklich Einfluss darauf hat. Ein Beispiel, um dann jetzt auch noch mal den Bogen zu schlagen zu dem, was eigentlich in der Folge passiert. Wir recherchieren also in der Bücherei und stellen fest, die naheliegendste Verbindung zu den Ditchlings ist die Mine. Denn da hat sich vor einiger Zeit ein Unglück ereignet, bei dem viele Leute gestorben sind. Und überhaupt scheint die Mine so ein bisschen ein dubioser Ort zu sein. Also fahren wir dann mit Stella und unserer Freundin Kanika dahin, um Nachforschungen anzustellen. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können die ArbeiterInnen vor Ort ausfragen, klammheimlich, in so einer Covert Operation. Wir haben auch einen Knopf im Ohr und haben einen Call mit den beiden und sagen dann, ja, das habe ich jetzt rausgefunden. Und die warnen einen, wenn die Gefahr besteht, dass Tabitha auftaucht. Mhm. Oder wir können sagen, ey, wir legen jetzt die Karten auf den Tisch, wir gehen direkt zu Tabitha oder fast direkt zu Tabitha und fragen sie halt einfach. Und wenn wir da hingehen und sie fragen und nicht von ihr irgendwann erwischt werden, dann ist sie viel offener und schöpft halt Vertrauen in uns. Und das Gleiche gilt dann auch nachfolgend. Wir sehen dann nämlich plötzlich die kleine Tochter vom Bibliothekar. Die war irgendwie unterwegs, der Bibliothekar, der Vater hat sich riesen Sorgen gemacht. Und dann stellen wir fest, oh nein, die klettert in die Mine rein, in die alte verschlossene Mine, wo sich dieses Unglück ereignet hat oder ein Teil davon. Und dann laufen wir da hinterher. Und dann haben wir auch wieder die Möglichkeit zu überlegen, gehen wir direkt rein oder sagen wir Tabitha Bescheid. Und dann wiederum können wir entweder auf sie warten, was sie einfordert, oder wir können reingehen, aber haben zumindest mal Bescheid gegeben. Das wirkt sich alles auf die Beziehung aus, die man mit ihr im Laufe der Zeit entwickelt.
Ja, und das ist, ich finde, das ist so gut. Ich finde halt auch, dass, wie das Mysterium aufgebaut wird, finde ich gut. Ich meine, man redet da mit diesen Minenarbeitern und sie erzählen diese Geschichten über diese Tommy Knockers und so. Ich habe da so ein Klopfen in der Mine gehört und sowas alles. Und dann gibt's halt auch ein paar, die sind ablehnend. Also es gibt auch Minenarbeiter, die wollen dann nicht mit dir reden. Und da gibt's einen, der sagt so, ja, ich lebe hier schon so lange. Wenn es so Leute gibt, die rumschiffeln wollen, das erkenne ich sofort. Und dann haut die Gruppe auch ab und so. Und ich finde das, ich finde dieses Mysterium, also das ist immer gut. So Legenden oder Geschichten, Gruselgeschichten, die von Dritten weitererzählt wird irgendwo. Das ist etwas, was sehr gut funktioniert. Und dann natürlich der dramaturgische Kniff. Du gehst dann selbst an den Ort des Geschehens. Du gehst dann selbst dorthin, wo dieses Klopfen kommt und so. Und deswegen ist es jetzt ein Halloween-Spiel. Viele Leute sitzen jetzt hier und sagen sich, ja, cool, aber warum ist es ein Halloween-Spiel? Es ist in der Mine fucking gruselig. Und das Spiel schafft es trotz des Humors immer wieder, und da bin ich auch extrem überrascht, wirklich gute, spannende, gruselige Situationen zu erzeugen, die mich persönlich als Horrorspiel gestählter Spieler, ich spiele ja alles mögliche an Horror, immer wieder überraschen. Und das ist wie ein gutes Buch. Das ist wie, wenn man in einem guten Buch an so eine Stelle kommt, wo es dich selber überrascht, dass es jetzt gerade irgendwo passiert. Und ich finde, es funktioniert deshalb so gut, weil die Charaktere natürlich wahnsinnig sympathisch sind und weil die da wirklich auch viel dran liegt und so. Auf der anderen Seite aber auch ist die Inszenierung einfach total cool, weil natürlich passiert in der Mine etwas. Du gehst da rein, du findest nicht nur die Tochter, sondern da gibt es eine Gruppe von Jugendlichen, allen begegnet er auch schon vorher, der guckt die ganze Zeit auf sein Handy. Der zoned out, sagt er. Und guckt die ganze Zeit da ganz drauf. Und was machen sie in der Mine? Sie wollen natürlich abhängen und was saufen. Ich glaube, Margarita trinken sie. Und wollen eigentlich nichts mit den Erwachsenen zu tun haben. Du versuchst sie natürlich als verantwortungsvolle Erwachsene dann wieder aus dieser Mine rauszuholen, weil das natürlich nicht geht und weil sich natürlich der Vater Sorgen macht. Kaum splittet sich die Gruppe so langsam auf, merkst du, da ist irgendwas in diesem Schacht und da ist irgendwie eine Tiefe. Und ich finde, diese einfachen Bilder, das sind so ganz leichte Animationen drin, zum Beispiel, dass so in die Schwärze reingezoomt wird und dass du auch nur ganz, ganz kurz für eine Millisekunde die Ducklings siehst, also die wirklich das Unheil irgendwie ankündigen. Ditchlings,
Entschuldigung. Ducklings wären sehr niedlich, aber leider sind
stimmt, Ditchlings. Stimmt, es sind Ditchlings. Sie haben so ein bisschen den Effekt von so der Mothman-Prophezeiung so ein bisschen. Der Mothman tauchte ja auch immer in so Orten aus. Und diese, stimmt, die sind so, sind eklig. Und du merkst halt richtig, die huschen so aus dem Bild raus und dann wird der Sound auch deutlich intensiver. Also das ganze Zeit hast du eigentlich so eine etwas eher angenehme Musik, aber in diesen Gruselszenen merkst du richtig, wie die Spannung sich zuschüttet und so. Und das ist richtig gut gemacht. Und genau an den richtigen Stellen kommt auch wirklich mal eine Zwischensequenz. Also du releasest die meiste Zeit und es ist eigentlich sehr, sehr wenig an Sequenzen. Und dann kommt wirklich mal sowas wie eine Art kurzer, kleiner Videoclip, der das Ganze inszeniert und wo dir auch die Kontrolle weggenommen wird. Aber es ist dann auch wirklich an einem Moment, wo du dann vor Spannung eh keine vernünftige Entscheidung mehr stellen kannst. Und das schaffen sie wirklich gut. Das schaffen sie wirklich gut mit der zweiten Episode auch.
Ja, ich finde interessant, dass das Minenunglück eigentlich so ein blödes Stereotyp ist. Und ich wäre auch so ein bisschen beleidigt, wenn das jetzt die Erklärung wäre für die Ereignisse. Ich glaube aber nicht daran, weil wir bei Episode 2 von 7 sind. Wahrscheinlich ist das eine falsche Fährte. Aber obwohl das ein Stereotyp ist, ist es halt wirklich atmosphärisch dicht inszeniert, wie du gerade schon gesagt hast. Die Soundeffekte spielen da auch eine große Rolle. Die Inszenierung mit den kurzen Zwischensequenzen und Der Minenraum, der wirkt erstmal optisch nicht besonders interessant. Die erste Episode war eigentlich visuell variantenreicher, da konnte sich Abby Howards richtig austoben. Aber durch Licht- und Schattensetzung und durch diese engen Gänge, die da gezeigt werden, entsteht halt so ein Gefühl der Beklemmung, das genau dieser Moment dann auch braucht. Und gerade wenn man dann aus der Mine fliehen muss. Also man hat halt die Situation, man hat so eine komische Vision, man klappt einfach zusammen und dann stellt sich heraus, die Mine, die stürzt ein. Man muss da ganz, ganz schnell raus. Und das ist eine spannende Sequenz, gerade wenn man auch noch die Jugendlichen bei sich hat. Je nachdem, welche Fähigkeit man mitbringt, muss man dann auch noch die Jugendlichen retten. Da dachte ich auch, ach du Scheiße, da hängt jetzt wirklich einiges dran und ich bin gespannt, wie das jetzt ausgeht.
Aber wie du sagst, ist eigentlich voll das Geschehen, ne? Es ist halt irgendwie so. Ja, total. Also, das hast du irgendwie in sehr vielen Slasher-Filmen auch gesehen. Also irgendwie sowas wie Valentine 3D oder so, der geht irgendwas in der Mine um. Und irgendwie scheint das in der amerikanischen Kultur auch so ein Ding zu sein, das sehr, sehr oft auch vorkommt. Also die Angst vor Minen und so und Sachen unter Tage haben. Ich glaube, das spricht auch sehr viele Urängste von sehr vielen Leuten an, natürlich so. Die Gänge und die Klaustrophobie, die da drin irgendwo herrscht und sowas. Aber die Vorstellung, dass du in so einem Schacht bist, und da wehren sich ja auch einige Charaktere am Anfang. Ne? Also ich glaube, dass Kaneka zum Beispiel oft sagt, lass uns umkehren. Und das Umkehren und Stella ist die so pusht und die sagt so, nee, das wird spannend, lass uns in die Mine gehen, die hat richtig Bock drauf. Und sie sagt auch selber, sie war noch nie so tief in den Minen irgendwie drin. Sie hat das natürlich schon mal versucht, aber so nicht so weit vorgedrungen. Und so dieses Gefühl von, okay, das ist jetzt unbekanntes Terrain und da sind Charaktere, an denen mir etwas liegt, das hat für mich dann aber trotzdem halt überzeugt. Ne? Wenn das jetzt Figuren wären, die mir eigentlich egal gewesen wären, wo ich sagen würde, ja, die sind unsympathisch, interessiert mich nicht, was mit denen passiert so. Und es passiert mit den besagten Slasher-Filmen zum Beispiel sehr, sehr oft, die in Minen spielen, weil die Figuren einfach unsympathisch gezeichnet sind, sitze ich halt da und denke, Klischee, Klischee, Klischee. Aber wie sehr sich das verändert, ne? Wie sehr so Klischeesituationen trotzdem gewinnen, wenn du einfach gut geschriebene Figuren hast. Ich finde, das ist einfach ein super Beispiel. Und ich glaube auch, dass es nur ein Zwischenfall ist. Ich glaube auch nicht, dass es die Auflösung ist. Man sieht nämlich in der Mine so ganz kurz so eine Art Ornament. Und das, wie die Episode endet, Nina, Alter, das ist Gänsehaut. Also, das ist Anwesen, in dem du dich befindest, wo du schläfst. Das ist übrigens das erste Mal, dass wir da übernachten, weil vorher haben wir ja bei Stella gepennt.
Potenziell auch das eine Entscheidung.
Ach stimmt, das ist eine Entscheidung, ne? Ja. Also ich habe bei Stella gepennt. Also wo sollte ich sonst pennen? Also ich habe da jedenfalls zum ersten Mal in diesen staubigen, wie war die Aussage, ich habe staubige Gästebett von Tabitha irgendwie geschlafen und dann kommt halt diese wunderschöne 2D, 3D-Sequenz, also es sind die 2D-Illustrationen, die werden so mit 3D ein bisschen gemischt, so dass es räumlich wirkt und dann geht's halt irgendwie die Treppe runter und wir sehen ganz kurz, dass unsere Cousine besorgt ist, dass sie irgendwas weiß und sie ist sehr, sehr bedrückt über irgendwas und wahrscheinlich aber auch wegen der Situation, weil sie jetzt gerade aus dieser Mine rausgekommen ist und dann geht es halt weiter runter in den Keller und dann hören wir das Klopfen an so einer Kellerwand so und dann hört die Episode auf und ich saß da so,
ist das geil. Ja, das ist so geschickt, ne? Auch die erste Episode endete ja schon mit so einer Filmsequenz, die dann auch ein bisschen einen Blick vorausbot auf Charaktere, denen wir jetzt auch nur am Rande begegnen. Das heißt, die erste Episode nimmt am Ende auch schon viel vorweg von dem, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Macht dadurch aber auch wirklich neugierig auf mehr, genauso wie das Ende der zweiten Episode. Ich freue mich riesig auf die Fortsetzung, weil ich wissen möchte, was passiert mit den Charakteren? Wie entwickeln sich die Beziehungen weiter? Wen kann ich daten? Das war tatsächlich eine der schwierigsten Entscheidungen, um jetzt mal ganz, ganz krass abzubiegen. Aber darüber möchte ich auf jeden Fall noch sprechen. Du hast halt diverse Love-Interests, also zum Beispiel Avery, die nicht-binäre Person aus dem Café, ist befreundet mit Stella. Stella ist ein Love-Interest. Kanika kann man auch daten und anscheinend später auch noch weitere Personen. Und selbst bei den dreien dachte ich jetzt schon die ganze Zeit, irgendwie sind die alle süß. Mist, was mache ich denn jetzt? Und ich habe dann wirklich hier gesessen und auch meinen Gast gefragt, ey, was mache ich denn jetzt? Also war gerade meine Partnerin hier und meinte ich so, ich kann mich nicht entscheiden, hilf mir. Und dann haben wir so eine mentale Pro-Kontra-Liste gemacht. Ja, okay, das ist der Vorteil. Stella ist halt echt abergläubisch. Passt eigentlich nicht so gut, ist sympathisch, aber zu abergläubisch. Nee, dann lieber nicht Stella. Super lustig, dass mir das echt mitunter am meisten abverlangt hat, diese Entscheidung, na okay, in welche Richtung möchte ich denn datingtechnisch gehen?
Krass, ja, ich würde einfach alle in eine WG, vierer WG und dann sind alle glücklich.
Ach so.
Ja, also warum gibt's auch noch spannend. Warum gibt's diese Option nicht irgendwo? Vielleicht.
Ey, vielleicht gibt's die ja. Ne? Ich wollte gerade sagen, wir wissen es ja nicht. Vielleicht unterstützt das Spiel ja auch Polyamorie.
Ja, ja, stimmt. Ne? Es könnte ja sein, wissen wir ja nicht. Aber Mina, jetzt mal so eine Frage, ne? Hast du Bock auf Erdnüsse?
Nee, nicht mehr so. Weil, oh Gott, dieser Running Gag, der ist so toll. Man bekommt ganz am Anfang der ersten Episode halt von so einem total verstrahlten, echt merkwürdigen Typen eine Tüte gekochter Erdnüsse, was auch immer das eigentlich sein soll. So ein triefender Batzen. Das kannst du annehmen, musst du übrigens nicht, ne?
Ja.
Und wenn du das annimmst und niemals isst, kannst du das jeder Person anbieten, der du im Spiel begegnest. Wirklich jedes Mal wird dann die Option freigeschaltet, biete Erdnüsse an. Und die meisten reagieren natürlich nicht besonders amused, weil sie denken, was ist das denn für eine Scheiße? Oder sind aber zu höflich, um das zu sagen, gucken nur total angeekelt. Okay, danke, nein. Ja, das ist toll.
Das ist hammergeil. Also das ist halt der Running Gag irgendwie in diesem Spiel, diese triefenden, gekochten Erdnüsse. Aber ich frage mich, ob es in den späteren Versionen vielleicht doch irgendwann mal wichtig wird. So, ich hatte die Erdnüsse leider nicht dabei, um das mit den Tieren jetzt zu testen, wie die drauf reagieren. Wahrscheinlich lehnen die das auch ab. Das
wäre Mädchen ist total heiß auf die Erdnüsse.
Ernsthaft?
Die ist richtig heiß auf die Erdnüsse. Die will die unbedingt essen, aber darf dann nicht, weil Stella versteht nicht, was da gerade passiert und sagt, nee, lass mal. Man kann die übrigens auch selbst essen. Nämlich, wenn man ein powerful Bild ist, dann will man immer Eiweiß. Natürlich, so richtig klischee-mäßig. Und dann sagt man immer so, ja, Eiweiß ist Eiweiß, rein damit. Oder später im Anwesen findest du halt so total verschimmeltes Takeaway.
Ja.
Und normalerweise, wenn du das isst, musst du dich irgendwann übergeben. Und der Powerful-Bild sagt halt, Eiweiß, ist das und hat überhaupt kein Problem damit. Es gibt immer wieder so super nette Details in diesem Spiel. Ich habe so viel gelacht.
Ja.
Ah, eine Freude.
Es ist wirklich gut. Also ich
und mich gegruselt habe ich aber auch, ne, um jetzt nochmal wieder den Bogen zurückzumachen, ne, weil sich jetzt wahrscheinlich schon wieder Leute denken, hey, ihr redet jetzt schon wieder so viel über die humorvollen Aspekte. Es hält sich so wunderbar die Waage. Es schafft echt diese Balance zwischen Humor und Grusel, ohne in arge tonale Differenzen zu verfallen. Das finde ich total spannend, weil zuletzt bei Life is Strange True Colors zum Beispiel hatte ich das Problem, dass ich mir dachte, das passt überhaupt nicht, dass diese Person jetzt diesen inneren Monolog führt oder jetzt einen Witz macht. Das ist total deplatziert. Und bei Scarlet Hollow funktioniert das in jedem Fall. Es gab keinen Moment, wo ich da irgendwas dran auszusetzen gehabt hätte.
Ich habe True Colors noch gar nicht gespielt, aber ich weiß halt, dass die Episoden davor, die mag ich zwar alle, aber die wirken nicht natürlich. Keine davon. Also das ist bei Life is Strange habe ich immer das Gefühl, dass ich in so einer Parallelwelt bin, wo Menschen so reden, wie sie reden. Also sehr, sehr seltsam, sehr, sehr künstlich, sehr, sehr gestellt und so. Und das hat für mich in diesem Mystery-Kontext zwar irgendwie funktioniert, weil ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, ich würde einen Shyamalan-Film gucken oder so und es ist okay. Aber es wirkt halt nicht authentisch. Und klar, also der Vorteil bei einer Vision Novel ist natürlich, du füllst ja selber die Stimmen aus. Also es gibt keine Sprachausgabe, es gibt jetzt auch keine Gesichtsanimation, die da ist. Also das ist auch ein bisschen, das muss man bei Life is Strange, darf man nicht vergessen, dass sie natürlich sich dazu entschieden haben, halt auch wirklich komplett animierte Figuren zu nehmen und die haben alle eine Stimme. Das auch richtig hinzukriegen, ist auch wahnsinnig schwer. Und bei Scarlett Hollow hast du halt eben, ich würde sagen, aber auch schon in gewisser Weise einen Vorteil, so ähnlich wie bei Büchern, dass deine eigene Vorstellung, deine eigene Fantasie natürlich dann ein Stück mit reinspitzt. Klar hast du die Illustration, aber wie die Leute klingen und wie die Leute, was für eine Stimmlage die haben und so, und vor allen Dingen auch die Bewegung dazwischen ist ja immer so das, was du auch ausführst. Das ist jedenfalls auch beim anderen Vision Novels bei mir so. Es ist ein spannendes Genre, weil ich finde, das ist so eine richtig gute Gratwanderung zwischen interaktivem Medium, das ja eigentlich sehr audiovisuell arbeitet, aber trotzdem irgendwie immer noch genug Negative Space lässt, damit du da irgendwie selber interpretieren kannst. Und das funktioniert, diese Mischung funktioniert wirklich gut. Und ich gebe dir total recht, ich finde, Horror funktioniert auch dann insbesondere, wenn du Charaktere hast, die potenziell wirklich sterben können und in denen was liegt. Also ich finde, Horror wird irgendwann auch sehr, sehr, ja nicht wertlos, aber verliert an Kraft, wenn die Figuren, die du da spielst oder die da agieren, dir nichts bedeuten. Und das schafft halt dieses Spiel sehr gut. Es dauert auch lange, bis es gruselig wird. Also es ist nicht so, dass es anfängt und du hast direkt in den ersten Minuten Mord, sondern es fängt wirklich in diesem Bus an, wo du, also die erste Episode, wo du diese Erdnüsse entgegenbekommst und du verstehst erstmal überhaupt gar nicht, hä, was ist das für eine Art von Spiel? Und es dauert ein bisschen, bis man da so sich reingroovt. Es ist aber nur zum Vorteil, weil wenn dann diese Gruselsequenzen kommen, dann treffen sie auch richtig so, weil wegen diesen ganzen Vorgeplänkel und so. Und das halte ich durchaus als Stärke. Also das finde ich richtig gut.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem aber, weil Scarlett Hollow auch noch einen Schritt weiter geht als die meisten Visual Novels. Wir haben zwar diese Leerstellen, die wir selbst füllen, keine Frage, zum Beispiel die Stimmen und auch die konkreten Gesichtsausdrücke, aber die Charaktere werden schon sehr deutlich gezeichnet, auch durch so angedeutete Animationen. Das Spiel arbeitet fast nur mit Standbildern, aber die Charaktere wechseln wirklich sehr oft Pose oder auch Mimik, viel häufiger, als ich das von anderen Visual Novels kenne. Und dadurch werden die etwas klarer definiert. Ja. Also wenn dann zum Beispiel eine Figur sich sehr viel bewegt, immer mal wieder die Pose wechselt und sehr viel lacht oder sehr viel schwankt zwischen Gemütszuständen, dann sagt das ja schon etwas über die Person aus. Und so wird auch auf der visuellen Ebene sehr, sehr viel über die Figuren kommuniziert, was ich sehr stark finde. Und über die Charakterdesigns funktioniert das auch gut, ne? Also bestimmte Figuren sehen halt auf eine bestimmte Art aus. Die haben also schon die Gesichtsform, Gesichtszüge kommunizieren etwas über die Figuren, bei Tabitha zum Beispiel, die halt so ein hagerer, blasser Typ ist. Und ja, das ist wirklich toll gemacht. Man merkt halt, Abby Howard hat diesen Hintergrund als Comiczeichnerin, weil beim Comiczeichnen musst du halt sehr, sehr stark abstrahieren, aber trotzdem noch viel vermitteln. Und das schafft sie wirklich hervorragend.
Ja, und ich finde das halt auch gar nicht schlimm, dass die Handlung ansonsten, also es gibt diese vielen Optionen, aber dass sie ansonsten auch nicht so gerade so stark experimentiert, weil wir haben jetzt öfter hier gesagt, klar, es sind ein paar Tropes irgendwie drin. Es ist aber okay. Also es gibt ja verschiedene Arten, mit diesen Tropes umzugehen. Es gibt so Vision Novels wie Doki Doki Literature Club zum Beispiel, die diese Tropes nutzen, um dich halt hinters Licht zu führen und was anderes zu zeigen. Hier führen die Tropes aber eigentlich nur dazu, dass du dich besser auf andere Dinge auch tatsächlich konzentrieren kannst. Und ich finde das nicht als Nachteil. Also wollte ich jetzt nur noch mal am Ende herausstellen, auch wenn wir jetzt sagen, das sind ein paar Sachen, die man so irgendwie kennt. Es macht halt die Dinge so gut. Es macht bekannte Dinge so gut, dass sie plötzlich wieder frisch und neu wirken. Und das ist wirklich so. Weil manchmal kommen Tropes auch vor, weil Autoren vielleicht nicht so Lust haben, den Rest auszustaffieren und die einfachste Lösung nehmen, die dann da ist. Aber hier hast du das Gefühl, okay, wir nehmen diese Lösung, die funktioniert, und bauen die so weit aus, bis sie wieder funktioniert. Weißt du? Also es wird so gut gemacht, dass diese alten Dinge plötzlich wieder frisch wirken. Und das ist eine Riesenstärke. Also mit Sicherheit ich muss sagen, die erste Episode hat mich ein bisschen mehr gekickt, weil die natürlich ein bisschen neuartiger war und weil man halt ein bisschen so in diesen Erforschungsmodus drin ist. Dafür hatte ich aber in der zweiten Episode aber schon so ein Gefühl von Wiederkehr und ich habe mich gefreut, diese Charaktere wieder zu sehen. Insgesamt Episode 1 und 2 mit Abstand eine der besten Vision Novels, die ich in den letzten Jahren gespielt habe.
Ja, dem schließe ich mich an. Ich bin total begeistert von diesem Spiel. Ich bin begeistert davon, dass man immer wieder Neues entdecken kann, dass es immer wieder zum Spielen einlädt, dass es immer wieder überrascht auf lustige Arten, auf merkwürdige, auf gruselige Arten. Das war wirklich ein tolles, vielfältiges Spielerlebnis, das ich tatsächlich uneingeschränkt empfehlen würde, wenn man auf skurrilen Humor und halt auch auf Horror steht. Also ich bin selbst eigentlich gar kein Riesen-Horror-Fan, aber finde das so halbwegs zugänglich, wenn sich das nicht nur auf Klischees verlässt, sondern es Abwechslung gibt. Und das ist in diesem Spiel definitiv der Fall. Aber jemand, der jetzt überhaupt nichts mit Horror anfangen kann, der sagt, ich hasse es, mich zu gruseln, ist dann natürlich nicht richtig.
Ja, und mir fällt es auch echt schwer bei Visual Novels manchmal mich zu gruseln, weil die oft nicht so richtig da sind. Also da gibt es wirklich wenig, was mich in letzter Zeit auch begeistert hat. Also ich habe Raging Loop, habe ich genannt. Das kann ich sehr empfehlen. Das Doki Doki Literature Club, das kommt jetzt auch für Konsole oder kam für Konsole. Das fand ich auch sehr gut. Aber die funktionieren alle anders. Also die funktionieren, haben ein anderes Konzept. Und ich finde, Scarlet Hollow ist so eine eher klassische Erzählung. Ich habe auch so dieses Stephen King-Gefühl tatsächlich. Also als ich Tommy Knockers gelesen habe, diese Bezeichnung, war ich so, yo, eigentlich erinnert mich das auch voll an Stephen King. Es ist diese Kleinstadt und es sind halt ein bisschen schräge Charaktere mittendrin. Die sind auch so ein bisschen, ne, ein bisschen geprägt auch von diesem abseitigen Leben, abseits von der Stadt. Du kommst da rein als Person von außen, auch als Stadtmensch irgendwo. Da muss ich auch natürlich an so Leute wie Alan Wake zum Beispiel denken, die auch an Stephen King orientiert sind. Ich habe fast das Gefühl, so ein bisschen, man liest so einen klassischen Horrorroman aus den 80ern, von denen Stephen King sehr viel geschrieben hat. Und plus nur, dass das nicht so gory ist. Also es ist halt einfach nicht so blutig und so brutal. Also es kann manchmal ein bisschen blutiger werden, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig, ist jetzt nicht Saw oder so. Und das finde ich halt, das finde ich angenehm. So auch diese, es wird auch viel Zeit für Harmonie aufgewendet. Also du hast auch viele ruhige Sequenzen irgendwie drin und es hat mich irgendwie sehr angenehm an die Bücher erinnert, die ich damals so als Kind gelesen habe. Ja, ich habe als Kind Stephen King gelesen. Jetzt ist es raus. Ja. Aber Tommy Knockers habe ich dabei zum Beispiel auch gelesen. Das fand ich zwar nicht so gut, aber das fängt auch so mit skurrilen Situationen, mit skurrilen Charakteren irgendwie an. Das, was die Verfilmungen nie hinbekommen, nämlich diese Figuren gut zeichnen, ist in den Büchern immer drin. Und das finde ich halt, ist eine der besten Inspirationsquellen. Und das so als Visual Novel Form. Also ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus etwas ist, was auch King-Lesern gefällt. Oder falls ihr, King hat ja auch Kinder, die auch selber schreiben, sowas wie Lock and Key zum Beispiel ist auch von dem Sohn von Stephen King. Sowas, wenn ihr sowas in diese Richtung mögt, ich glaube, dann wird euch dieses Scarlet Hollow auch sehr gut gefallen.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wenn ihr grundsätzlich in diese Richtung geht, dem etwas abgewinnen könnt, spielt auf jeden Fall die erste Episode. Ihr habt nichts zu verlieren, außer ein bisschen Zeit. Die Episode ist kostenlos nach wie vor. Ihr könnt euch ein Bild davon machen, wie das Spiel so tickt, ob euch die audiovisuelle Inszenierung gefällt, ob euch die Texte gefallen. Und wenn ihr dann denkt, oh ja, doch, dann könnt ihr dem Spiel entweder den Vertrauensvorschuss geben und jetzt schon das Geld investieren oder ihr wartet einfach noch ein bisschen, bis die nächsten Episoden erschienen sind. Ich meine, bis das Spiel vollständig sein wird, wird es halt noch ein bisschen dauern, weil aktuell sind wir bei einem Halbjahrestakt und bei 7 Episoden, ne, kann man sich ja durchrechnen, also kann man noch ein bisschen warten. Aber ich find's schön, jetzt die Möglichkeit zu haben, sobald das Spiel erschienen ist, direkt die nächste Episode zu spielen. Und ich freue mich riesig drauf. Definitiv eins der besten Spiele überhaupt, die ich die letzten Jahre gespielt habe. So weit würde ich sogar noch gehen, ja.
Ja, aber wir müssen leider bis nächstes Jahr Februar ungefähr, Ende Januar, Ende Februar ungefähr warten, bis die nächste Episode kommt. Aber ich fand es jetzt gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Weil ich habe die Gelegenheit genutzt, dann nochmal den ersten zu spielen und dann nochmal ein bisschen andere Optionen genommen, die ich ursprünglich gewählt habe. Das kann ja auch dann so eine Art Tradition dann irgendwie werden, ne? So wie man vor einigen Jahren jedes Jahr einen Saw-Film geguckt hat, kann man jetzt eigentlich auch jedes halbe Jahr dann irgendwie auch mal Scarlet Hollow anpacken und dann sagen, okay, diesmal probiere ich wirklich was anderes aus. Weil mit den mehr als, es sind ja jetzt 7 verschiedene Fähigkeiten, sind 7, glaube ich, ne?
Ja, 7.
Dann vielleicht kommen noch welche dazu? Ist was angekündigt? Weißt du da was? Oder?
Ich glaube, es bleibt bei den 7.
Okay. Aber das passt ja perfekt. Dann kannst du jedes Mal was anderes auswählen als Kombination. Also dann kannst du immer, wenn eine neue Episode kommt und du hast alles vergessen, kannst du einfach eine neue Kombo auswählen. Also so würde ich das jetzt halt zum Beispiel machen, weil ganz ehrlich, also nach einem Jahr oder so oder nach einem halben Jahr sogar, habe ich ein paar Details auch einfach vergessen, weil zwischenzeitlich viele andere Sachen gespielt oder gelesen habe. Aber ich finde das gar nicht ein Nachteil, weil die Spielzeit ist so kurz pro Episode, dass man dann halt auch einfach andere neue Sachen ausprobieren kann und dann gleichzeitig auch mehr über die Lore erfährt. So. Also ich finde insofern das nicht unbedingt ein Nachteil.
Und man kann auch auf Achievement-Jagd gehen. Das habe ich zwischendurch auch noch gemacht, weil es gibt total skurrile Achievements, die man in dem Spiel erreichen kann. Zum Beispiel, wenn man eine Gelegenheit nutzt, um sich richtig auszuticken und sich auszukotzen über dieses bescheuerte Dorf, dann kriegt man das Achievement I'm not here to make friends, so zum Beispiel. Ne? Also es gibt so wirklich eine breite Liste von Achievements, die sich zu erlangen lohnt, weil die einfach witzig sind und auch die Wege dahin ziemlich witzig sind. Ich habe jetzt längst noch nicht alle, aber auch das war eine Beschäftigung, der ich gerne nachgegangen bin. Und Achievements interessieren mich normalerweise null, überhaupt nicht. Das will also was heißen.
Ja, Steam Achievements muss man dazu sagen. Wie gesagt, das Spiel gibt es bisher nur für den Computer. Aber würde mich wundern, wenn das nicht later down the line irgendwie vielleicht auch mal für Switch oder so kommen würde, ehrlich gesagt.
Ja, ganz bestimmt, glaube ich auch. Also aktuell halt nur Steam und Itch.io, aber stimmt. Das passt so gut zumindest auf die Switch. Das würde mich auch sehr, sehr erstaunen, wenn das nicht irgendwann käme. Vielleicht halt erst nach Abschluss. Ich weiß gar nicht, wie es auf der Switch mit Early Access aussieht. Gibt es doch eigentlich auch gar nicht, oder?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Man kann natürlich Einzelepisoden veröffentlichen. Ich glaube, das geht. Aber du kannst jetzt nicht Early Access machen. Das gibt's nur bei der Xbox. Bei der Xbox gibt's tatsächlich ein Early Access Programm. Bei der Dingens nicht, aber ist auch egal. Wenn ihr es holt, itch. Weil Steam nimmt ja die 30% von den Einnahmen. Da könnt ihr Leute auch mal richtig supporten, ja? Also ruhig mal auf itch.io gehen.
Genau, supportet das nette Ehepaar Howard. Genau. Die haben es absolut verdient. Ja, freut mich, dass wir wieder beide total begeistert waren. Ich habe es auch schon erwartet, ehrlich gesagt, beim Spielen. Wir waren ja beim letzten Mal schon so angetan. Und die Episode ist in der Tat minimal schwächer als die vorherige, aber hält immer noch ein sehr, sehr hohes Level. Und ach, ich freue mich auf die nächsten. Man kann es nicht oft genug sagen.
Das liegt aber ehrlich gesagt auch nur an den Erdnüssen, ja. Also. das war einfach die beste Opener für eine Vision Novel, dass sie irgendjemand so Erdnüsse anbietet und du so, what geht hier ab? Was geht hier eigentlich ab? Das stimmt wohl. Sehr schön. Nina, ich freue mich. Vielen Dank, dass wir, was heißt vielen Dank? Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, wollte ich sagen. Ich freue mich, mit dir den dritten Teil dann irgendwie nicht allzu langer ferner Zukunft zu besprechen. Vielleicht haben wir zwischendurch ja eine andere Vision Novel, über die wir schnacken können in der Zwischenzeit. Und bald geht's ja weiter mit bestimmt auch mit Random Encounters, oder? Habt ihr da schon was?
Ja, wir zeichnen nächste Woche eine neue Folge auf.
Wird das Thema schon verraten oder ist es noch nicht ganz klar?
Ja, das kann man schon mal anteasen. Wir sprechen über die Honeypop-Spiele.
Honeypop? Was ist das? Sind das diese Puzzle-Dinger?
Ja, ganz genau. Und wir haben Meinungen. Sehr, sehr unterschiedliche. Das könnte diesmal eine rege Diskussion werden. Ich freue mich tierisch darauf. Boah, das wird das super.
Man hat mich nämlich immer beschuldigt, ich würde Honeypop spielen. Und ich habe nie verstanden, warum. Aber das sind so Anime-Puzzle-Dinger, ne? Irgendwie.
Ja, das ist so ein Match-3-Spiel mit Dating-Elementen. Aber dazu dann nächste Woche, spätestens übernächste Woche zum Release, mehr in Random Encounters.
Ja, ich habe ehrlich gesagt noch nie Honeypop gespielt. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, warum die Leute zu mir sagen, Michael, du hast es bestimmt gespielt. Ich habe keine Ahnung. Also ja, bin ich mal gespannt auf eure Folge. Hoffentlich ist nichts Schlimmes.
Wir werden es sehen. Aber jetzt auch erstmal von meiner Seite ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und spielt Scarlett Hollow.
Ja, ich werde das nicht bereuen. Gutes Ding, ne? Bis dann, ne? Tschüss.
Auf jeden Fall. Tschüss.